Ja, liebe Gemeinde hier im Bahntrupp, ganz, ganz herzliche Grüße noch einmal aus Lage Kachtenhausen. Ich weiß nicht, ob ihr den Ortsteil kennt, die Stadt sicherlich. Und ich bin angehalten worden von der Gemeinde, von den Brüdern, euch ganz herzlich zu grüßen, was ich hiermit tun will. Vielen Dank auch, lieber Viktor und liebe Gemeinde, für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Und Viktor hat gesagt, sag doch mal ein paar Worte zu dir, vielleicht zwei kurze Sätze. Ich bin heute mit meiner lieben Frau hier und 3 von 4 Kindern. Unser ältester Sohn ist in unserer Gemeinde im Dienst heute. Unsere Kinder sind 17, 14, 11 und 7. Das kriege ich noch hin. Und wir sind einfach Gott dankbar, dass er uns so reichlich segnet. Ich habe von Viktor keine Themenvorgabe für heute bekommen und hatte freie Themenwahl. Und persönlich kenne ich die Herausforderung, die ihr als Gemeinde habt, kenne ich nicht. Und wenn ich heute Beispiele oder Anmerkungen bringe, sind das nicht Grundlage der euch bekannten Problematiken, vielleicht die ihr in der Gemeinde habt, sondern es sind Dinge, die mich einfach bewegt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Gemeinde darüber spricht. Und wisst ihr, als Gast hat man es manchmal einfach. Man kommt, man redet und dann fährt man wieder. Und ich wünsche uns, dass das, was wir heute in Gottes Wort lesen, dass es uns nicht einerlei ist und dass wir darüber nachdenken können. Mein Thema heute möchte ich überschreiben mit: Wenn uns Vergebung praktisch zu leben herausfordert. Und das geht einher mit Nachrichten, mit Botschaften, mit Briefen, die wir bekommen. Wir sind heute Morgen hierher gefahren und unser Jüngster fragte, wie lange müssen wir fahren? Ich sagte, ja, so 30, 35 Minuten. Und dann fragte er, okay, wer aus unserer Gemeinde ist denn noch da? Dann habe ich gesagt, keiner, nur wir. Oh. Und ja, kennst du da jemanden? Ich sage, ich kenne nur 3 Personen in der Gemeinde und 2 von denen sind heute nicht da. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wir haben uns trotzdem gefreut und wir kommen hierher und wir dürfen wissen, dass es um den einen geht, Jesus, der uns verbindet und wenn wir uns in seinem Namen versammeln, dann ist es etwas Wunderbares. Dann können wir und dürfen wir mit seinem Segen rechnen. Und diese Botschaft hat unseren kleinen heute schon erstmal herausgefordert. Und ich möchte einsteigen in das Thema mit einer Nachricht, mit einer Botschaft, die ich vor einiger Zeit gelesen habe oder gesehen habe. Am 6. September 2018 kommt es in den USA zu einem krassen tödlichen Vorfall. Eine Polizistin, Amber Geiger heißt sie, kommt von der Arbeit nach Hause. Sie kommt nach Hause und vertut sich in der Etage und geht in ihre Wohnung. Ich weiß nicht, wie sie reingekommen ist, wenn sie sich in der Etage vertut, aber sie ist in die Wohnung gegangen und ist in einer falschen Wohnung. Und dort trifft sie auf Botham Jean im Wohnzimmer. Und sie hält ihn für einen Einbrecher. Sie ist noch dienstlich gekleidet. Sie zieht sofort die Waffe und erschießt ihn. Kurze Zeit später wird sie verhaftet, zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Und nach der Urteilsverkündung kommt es zu einem emotionalen Moment im Gerichtssaal. Der Bruder des Opfers, Brand Jean, hält seine Abschlussrede und geht ans Mikro und er sagt, und ich übersetze es: Ich denke, ich muss dir nicht erklären, was du unserer Familie angetan hast. Und ich hoffe, dass du mit deiner Schuld zu Gott kommst. Und wenn du aufrichtig um Vergebung bittest, wird er dir vergeben. Er hält kurz inne und sagt: Ich vergebe dir. Und als Zeichen dafür fragt er den Richter, ob er diese Mörderin umarmen darf. Es wird kurz unruhig im Gerichtssaal. Vielleicht weiß der eine oder andere, USA ist nicht immer so einfach. Und der Richter erlaubt ihm das. Er geht auf sie zu und umarmt sie. Vergebung. Das sind Botschaften, das sind Nachrichten, die uns packen. Und diese Botschaften, diese Nachrichten sorgen für Aufsehen. Ich bin darauf aufmerksam geworden. Es sorgt für Aufsehen bei Unbeteiligten, aber noch viel mehr bei Beteiligten. Und es sind viele Nachrichten, die wir heute ganz unterschiedlich wahrnehmen, aufnehmen, festhalten, heute viel digitaler, als es früher war. Kaum einer liest noch Zeitungen. Und damals, ja, liebe Kinder, gab es noch echte Briefe, die verschickt worden sind, um Nachrichten zu übermitteln. Wisst ihr, und einen dieser Briefe finden wir im Neuen Testament. Ich möchte heute mit euch einen Brief betrachten, den man wahrscheinlich gar nicht so oft in den Gemeinden vorfindet oder liest oder betrachtet. Und in diesem Brief, Kinder, da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, es einfach geschichtlich auch ein bisschen herleiten. Und das ist der Brief, den Paulus an Philemon schreibt. Paulus sitzt wahrscheinlich in Rom im Gefängnis und er hat viele Briefe geschrieben. Er hat das Evangelium, es war ihm möglich, auch dort in Rom im Gefängnis weitergegeben. Und wir wissen, dass viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen sind. Und es war wieder soweit, er hat Briefe verfasst und hat sie ihm vertrauten Personen mitgegeben. So kommt es dazu, dass mindestens zwei Personen unterwegs sind und diese Briefe, die Post gab es damals nicht, übermitteln sollten. Es war eine Reise von Rom nach Kolossä. Und diese beiden Briefe hatten diese Männer dabei. Ein Brief war für die Gemeinde. Für die Gemeinde in Kolossä. Mindestens dieser eine Brief. Und der andere Brief war ein ganz, ganz persönlicher Brief. Ein persönlicher Brief an Philemon. Wer waren die beiden Personen? Der eine war Tychikus. Tychikus, ein Mann, der das Vertrauen von Paulus hatte. Wir lesen von ihm nicht so viel in der Bibel, aber die Bibel erwähnt ihn. Und die zweite Person war Onesimus. Onesimus kam ursprünglich aus Kolossä und ist jetzt wieder zurück in das Haus gegangen. Wer war er? Er war Sklave, früher Sklave von Philemon. Und er ist Philemon weggelaufen. Nun, wir wissen nicht genau, was er getan hat, aber scheinbar hat er sich dort strafbar gemacht. Wir wissen nicht, ob er Dinge mitgenommen hat, das sagt die Bibel nicht. Onesimus ist in Rom Paulus begegnet und hat sich dort bekehrt. Der wurde in der Zwischenzeit zu einem wertvollen Mitarbeiter von Paulus. Und Paulus wusste, dass es da eine Vergangenheit gibt. Paulus wusste, Onesimus hat einige Dinge aus seiner Vergangenheit zu klären gehabt. Und so schickt er Onesimus wieder zurück. Und so gern hätte er ihn bei sich behalten. So gern hätte er diesen treuen Mitarbeiter bei sich behalten. Aber es ging nicht, weil Onesimus Sklave von Philemon war. Und so reisen diese beiden Personen, Tychikus und Onesimus, mit ganz unterschiedlichen Aufgaben zurück nach Kolossä. Und unterschiedlicher hätte diese Reise emotional für die beiden gar nicht sein können. Der eine in voller Vorfreude, einen Brief von Paulus weiterzugeben und der andere in Sorge und Angst, mit der Vergangenheit aufzuräumen und auf Gnade hoffend. Und so kommt es, dass die beiden in Kolossä ankommen, der eine mit Vorfreude und der andere in dem Moment tritt Philemon gegenüber. Und wie der Empfang war, wissen wir nicht. Die Bibel spricht nichts darüber. Und wir wollen an dieser Stelle gemeinsam einsteigen, wo Philemon den Onesimus sieht und es diesen Brief gibt, den Tychikus sagt, das ist ein Brief von Paulus. Und diesen Brief wollen wir gemeinsam lesen. Er hat 25 Verse und ich lese aus Philemon. Ein Brief des Apostel Paulus an Philemon, ab Vers 1. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder an Philemon, unserem geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um das Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern, was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig, ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Und im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Und es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Gnade, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Und da steht dieser Philemon und hält diesen Brief. Und sein Sklave Onesimus steht ihm gegenüber. Wir wissen nicht, ob er sich dafür verzogen hat in sein Kämmerlein oder ob er es öffentlich gelesen hat. Und er liest diesen Brief und Paulus bezeichnet Philemon als einen geliebten Mitarbeiter. Und der Brief an Philemon zeigt, dass Philemon ein Vorzeigechrist, würden wir es heute nennen, ein Vorzeigechrist war. Er war nicht nur ein geliebter Mitarbeiter, sondern er war ein Teil von Paulus' Gebeten. Und Paulus dankte für diesen Mitarbeiter. Er lebte ein Christsein, worüber die Leute gesprochen haben, denn Paulus hörte davon, das erwähnt er in diesem Brief. Und er liebte nicht nur Jesus, sondern er liebte seine Gemeinde, er liebte die Menschen in der Gemeinde und das war sichtbar. Es scheint, als wäre er auch ein wohlhabender Mann. Und er verkündete nicht nur das Evangelium, sondern er packte auch da an, wo Menschen in Not waren. Und seine Liebe und sein Glaube waren praktisch sichtbar. Und es kam vieles Gute in der Gemeinde hervor. Und es war für Paulus und für die anderen Verantwortlichen viel Freude und Trost zugleich, denn die Gemeinde hatte mit Philemon einen treuen, leitenden Mitarbeiter, einen Verantwortlichen in der Gemeinde. Und auf der einen Seite tut es Philemon so richtig gut, eine so positive Nachricht, Rückmeldung von Paulus für seine Arbeit zu erhalten. Und bis hierhin schien alles gut. Und was will man mehr, denkt man sich vielleicht, wenn man Philemon ist, so ein tolles Zeugnis von Paulus zu bekommen. Und wie in den Briefen, wie es so ist, war das, der Lob, war nur die Einleitung des Briefes. Paulus macht es in diesem Brief sehr, sehr geschickt, sehr, sehr weise. Nehmt den Brief mal in eurer stillen Zeit durch. Es ist ein total schöner Brief. Und er drückt es sehr, sehr weise aus. Er bestätigt das, was die Menschen in der Umgebung einfach auch von ihm, von Philemon gesehen haben. Und er nutzt dies, um sehr geschickt auf sein eigentliches Thema zu kommen, um darüber zu reden, was ihn eigentlich bewegt hat. In der Hoffnung, dass Philemon, so vorbildlich wie er gelebt hat, auch diese Situation so positiv behandeln würde. Sein Eifer, sein Einsatz für die Menschen, das war stark, das war vorbildlich. Aber jetzt steht da dieser Onesimus vor ihm. Was passiert jetzt? Und sie gehen, so geht Paulus Stück für Stück und langsam zu dem eigentlichen Zweck des Briefes über. Und Paulus wusste, dass er in diesem Brief den Sachverhalt ganz einfach aufzeigen könnte. Die Autorität hatte er. Das wusste sowohl er, das wusste aber auch Philemon. Wisst ihr, was das Bemerkenswerte ist? Paulus fordert ihn hier heraus. Er tut es nicht. Er bittet ihn nur darum. Er fordert dies nur als Bitte, um dann zu hoffen, dass Philemon die richtigen Entscheidungen trifft. Und er ist der Ansicht, dass Philemons Herz, sein Verständnis von Liebe und Gnade an dieser Stelle, ja, so weise ist, dass er die richtige Entscheidung trifft und richtig mit Onesimus umgeht. Nun, eine besondere Situation, in der sich hier alle Beteiligten befinden. Ein Onesimus, der zurückkommt mit diesem Brief und auf Gnade hofft. Ein Paulus, der in Rom sitzt, diesen Brief geschrieben hat, mit der Bitte, ihn übermittelt, und er weiß nicht, wie Philemon auf diesen Brief reagiert, weil er die Reaktion von Philemon nicht einschätzen kann. Und Philemon, der ein wunderbares Zeugnis hat als Dritter, der hier auf seinen Sklaven trifft, der ihn wahrscheinlich nicht nur bestohlen hat, sondern in der Gesellschaft auch noch in Verruf gebracht hat. Denn wenn ein Sklave entlaufen ist, das war nichts Gutes für einen damaligen Herrn. Und so sehen wir diese Achterbahn der Gefühle bei Onesimus und bei Philemon. Philemon war ein Kind Gottes und Onesimus war es mittlerweile auch, und beide wussten, was Gottes Wort dazu sagt. Und beide wussten aber auch, dass es Philemons volles Recht war, den Sklaven zu bestrafen. Entlaufene Sklaven wurden grausam behandelt, wenn man sie gepackt hat, wenn sie wieder zurückgekommen sind. Sie wurden teilweise wie Tiere behandelt und die Eigentümer hatten komplett freie Wahl, mit ihnen zu machen, was sie wollen. Und nicht selten mussten Sklaven auch mit ihrem Leben bezahlen. Eine krasse Situation bis hierher. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir über Schuld und Sünde und Vergebung nachdenken, dass wir diese Achterbahnfahrt aus unserem Leben, ihr Lieben, auch kennen. Okay, vielleicht nicht in der Konstellation Herr-Sklave. Vielleicht auch nicht so, dass es unser Leben bedroht. Aber lasst uns mal kurz darüber nachdenken. Es sind oft die kleinen Dinge und manchmal die herausfordernden Dinge, die uns zwischenmenschlich, ja, wie Viktor es vorhin schon gesagt hat, immer wieder passieren. Da rutscht mal ein Satz raus, da benehmen wir uns, da begeben wir uns in eine schwierige Situation, verhalten uns vielleicht nicht vorbildlich und Dinge passieren. Und Menschen, gerade vielleicht Freunde, Familie, der Ehepartner, erzeugen ein Fehlverhalten. Und kennen wir das? Und dann kommt der Mensch in uns hoch und sagt, ja, aber ich habe doch Recht. Ich habe Recht. Und ich habe nicht nur Recht, sondern ich möchte auch Recht bekommen. Und der andere hat sich an mir schuldig gemacht und er muss es wieder gerade biegen. Er soll zusehen, wie er damit zurechtkommt. Ist doch sein Problem. Vielleicht, ihr Lieben, vielleicht formulieren wir das nicht so hart. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, sind unsere Gedankengänge in dieser Richtung uns bekannt? Sie sind uns nicht fremd, oder? Je größer das Fehlverhalten mir, uns gegenüber, desto bitterer werden wir, desto härter werden wir, desto abfälliger werden wir den Menschen gegenüber, die dieses Fehlverhalten uns gegenüber an den Tag gelegt haben. Und wie gehen wir mit Fehlverhalten uns gegenüber um? Die meisten von uns kennen das Sprichwort Gnade vor Recht ergehen lassen. Wann haben wir das letzte Mal Gnade vor Recht ergehen lassen? Die Bibel sagt uns an dieser Stelle nicht, wie Philemon reagiert hat. Der Brief an Philemon zeigt aber in den Aussagen von Paulus genau auf, wie ein Kind Gottes in solchen Fällen vorzugehen hat. Nämlich, dass wir das, was wir als Kinder Gottes in unserem eigenen Leben erfahren haben, auch an unserem Nächsten ausleben sollen. Paulus wollte Philemon hier vielleicht auch vor einer Kurzschlussreaktion bewahren. Keiner wusste, auch Paulus nicht, ob Philemon dem Zeugnis der Rechtfertigung, die Onesimus vielleicht geäußert hätte, ob Philemon dem glauben würde. Wir wissen nicht, ob Philemon überhaupt damit gerechnet hat, dass Onesimus jemals wieder vor seiner Tür steht. Und Philemon wusste auch nicht bis zu diesem Moment, dass Onesimus Kind Gottes geworden ist. Und Paulus bringt seinen Einfluss hier rein, indem er diesen Brief an Philemon in einer sehr perfekten Art und Weise einbringt und formuliert. Was tut er? Er stellt sich auf die Seite von Onesimus. Und er tut nicht nur das, sondern er bringt Timotheus in diesen Brief als Zeugen rein und auch andere und schreibt, hey, hier gibt es nicht nur mich, sondern auch Timotheus, die als Zeugen auftreten. Und er bleibt bei seiner Bitte und erwartet von Philemon, dass er sich richtig entscheidet. Und so kommt es, wenn wir diesen weiteren Abschnitt lesen, zu dieser Bitte. Und er bezeichnet Onesimus in diesem Brief als sein Kind. Und wenn Paulus jemanden als sein Kind bezeichnet, ist das was ganz Besonderes. Das hat er, soweit ich weiß, nur bei Timotheus und bei Titus noch getan. Und Onesimus ist durch Paulus zu dem Glauben gekommen, er ist Kind Gottes geworden, er ist ein anderer, ein neuer Mensch geworden. Und Paulus hat diesen Sklaven lieb gewonnen, diesen Menschen hat er lieb gewonnen. Und Onesimus, der ja als Sklave weggelaufen ist, der wahrscheinlich Philemon bestohlen hat, sich zumindest strafbar gemacht hat, wird hier als ja, derjenige dargestellt, der ihm unnütz war. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage von Philemon. Die Arbeit, die der Onesimus gemacht hat, die ist liegen geblieben. So, und wahrscheinlich hat Philemon ihn sogar aus seinem Leben gestrichen, weil Sklaven damals keine hohe Stellung hatten. Aber Paulus sagt, lieber Philemon, diesen Menschen, der damals weggelaufen ist, den gibt es nicht mehr. Dieser Onesimus, der jetzt vor dir steht, ist ein neuer Mensch, ein Mann, den Gottes Gnade gefunden hat, ein Mann, der sein Leben für Christus lebt, ein Mann, der wie du und ich Vergebung von Schuld und Sünde erfahren hat. Ja, ein Mann, der mir schon nützlich war, also das Gegenteil von dem früher. Und er bringt dieses Wortspiel ganz bewusst rein, weil der Name Onesimus der Nützliche bedeutet. Dann sagt er, der dir vorher unnütz war, ist dir jetzt Nütze, weil er mir nützlich war. Und diesen Menschen Onesimus, nimm ihn auf. Ich hätte ihn gern bei mir behalten, aber er gehört zu dir. Und nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Und damit erzeugt Paulus eine Revolution in der damaligen Zeit. Denn er stellt sich auf die Stufe eines Sklaven und sagt, und lieber Philemon, nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Und wisst ihr, ich hätte gerne gewusst, was in Philemon vorgegangen wäre oder ist, als er diesen Brief gelesen hat. Konnte er diesem Mann vergeben? Und so musste er eine Entscheidung treffen. Übrigens, dieses Namensspiel, was Paulus hier anwendet, Philemon wusste ganz genau, worauf Paulus hinaus möchte. Denn Onesimus bedeutet der Nützliche und Philemon bedeutet der Freundliche. Und das wusste Philemon. Und vielleicht war er sich grundsätzlich der Sache auch bewusst und vielleicht hat er das grundsätzlich auch gelebt. Aber jetzt, hier, wo der Sklave wieder vor ihm steht, und wisst ihr, wenn wir diesen Brief lesen, wisst ihr, was das Kuriose ist? Die Begriffe Verzeihung und Vergebung als Wörter kommen in diesem Brief gar nicht vor. Es geht darum, dass Fehlverhalten und Schuld bereinigt werden muss. Und das hat zwingend mit Vergebung zu tun. Und Paulus selbst sagt, und wir haben heute schon einen Epheserbrief gelesen, Paulus selbst sagt in Epheser 4, Vers 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vergebung in Christus. Das war das, was Paulus erlebt hat. Das war das, was Philemon erlebt hat. Und das war auch das, was jetzt der Onesimus erlebt hat. Und welche Folgen hätte es, wenn Philemon Onesimus nicht vergeben würde? Und damit kommen wir wieder zu uns. Ihr Lieben, können wir vergeben? Was passiert, wenn wir unserem Nächsten nicht vergeben können? Wenn wir nicht vergeben können, wie soll uns dann vergeben werden? In Markus 11, die Verse 25 und 26 lesen wir, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Diese Aussage kommt von Jesus selbst. Ihr Lieben, wenn wir Kinder Gottes sind, dann wird es Gott nicht akzeptieren, wenn wir unserem Nächsten nicht vergeben können. Kinder Gottes sind durch Vergebung zu dem gemacht, was sie sind. Begnadete Menschen, neue Menschen. Und es gibt keinen Grund, unserem Nächsten nicht vergeben zu können oder zu wollen. Wir haben in unserem Leben Vergebung gebraucht und als Kinder Gottes haben wir sie bekommen. Und das ist der Grund, warum wir Vergebung in unserem Leben praktizieren sollen. Aber das ist nicht alles. Wenn wir nicht vergeben können, dann wird der Teufel unser Leben auf den Kopf stellen. Einige Verse vorher in Epheser 4, Vers 27 sagt Paulus, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wenn wir uns nicht versöhnen können, wenn wir keine Vergebung leben wollen, öffnen wir dem Teufel genau das, was er möchte, Zugang zu unserem Herzen. Und wenn wir nicht vergeben, dann wird der Teufel diese Situation immer und immer wieder hervorholen. Es wird uns immer wieder vor unsere Augen halten. Und wenn wir nicht aufrichtig vergeben können, ja, lasst es mich so sagen, dann werden wir früher oder später zum Spielball des Teufels, so bitter es klingt. Und wenn wir nicht vergeben können, dann werden wir selbst keinen Frieden finden. Wir kennen das Gleichnis vielleicht vom unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18, dem von seinen Gläubigern viel vergeben wurde. Aber was tat er selbst? Er selbst hat seinem Knecht einen viel, viel geringeren Beitrag nicht erlassen können. Und dieser unbarmherzige Knecht hat diese Entscheidung bitter bereut und bitter bezahlen müssen. Warum? Weil er selbst erlebte Vergebung nicht selbst praktisch gelebt hat. Und wenn wir nicht vergeben, schaden wir nicht nur unserem Nächsten, der vielleicht in Frieden mit uns leben möchte, sondern wir schaden uns selbst. Zurück zu Philemon. Er kannte das Wort Gottes und er wusste, was er tun musste. Und er wusste auch, worum Paulus ihn gebeten hat. Und er musste hier eine Entscheidung treffen. An dieser Stelle möchte ich ergänzend noch einen Blick von Onesimus hinzufügen. Wisst ihr, was ist in Onesimus vorgegangen? Onesimus ist von Rom bis nach Kolossee gegangen. Das ist ein richtig weiter und langer Weg. Und er muss damit einverstanden gewesen sein, mit Tychikus zurückzugehen, zurück in das Haus von Philemon zu reisen. Er wäre nicht mitgekommen, wenn er es nicht selber wollen würde. Und er hätte unterwegs als Sklave wieder weglaufen können. Aber er war bereit, diesen Weg auf sich zu nehmen und zurückzugehen. Er war bereit, sein Fehlverhalten Philemon gegenüber zu erklären. Nicht über Dritte, nicht über ein Telefonat, nicht über eine kurze WhatsApp-Nachricht. Nein, er tut es persönlich. Er reist diesen langen Weg zurück zu Philemon. Und er war bereit, alle Konsequenzen auf sich zu nehmen, die da auf ihn zukommen sollten. Und diese Bereitschaft, die Onesimus zeigte, zeigt, und ist der Beweis dafür, dass er ein bußfertiges Herz hatte. Und diese Bereitschaft muss es Philemon noch schwerer gemacht haben, ihm nicht vergeben zu können. Paulus versucht weiter, Philemon in diesem Brief klarzumachen, dass er zwar einen Sklaven seinerzeit verloren hat, aber er hat etwas viel, 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 viel Besseres zurückbekommen. Einen Bruder. Und das nicht nur für kurze Zeit, sondern für immer. Und Paulus, wie ich schon gesagt habe, stellt sich mit Onesimus auf eine Stufe und sagt zu Philemon, hey, dieser Onesimus, der ist auch auf einer Stufe mit dir. Und nimm du ihn als meinen Bruder auf. Und tu so, als würdest du mich selbst aufnehmen. Und wieder müssen wir uns die Frage stellen, was hat das mit Philemon gemacht, als er diesen Brief gelesen hat? Bisschen, als wenn das nicht schon genug wäre, setzt Paulus noch einen obendrauf. Und er sagt, alles, was er dir angetan hat, alles, was er dir schuldet, Philemon, stell du mir das in Rechnung. Ich werde dafür aufkommen. Ich persönlich werde es dir erstatten. Damals war es notwendig, dass bei Schuldübernahme händisch ein Schriftstück verfasst wurde. Also es musste händisch und schriftlich gemacht werden. Es war nicht möglich, Dinge einfach so mündlich abzuwickeln. Und diese Mitteilung in diesem Brief, als Paulus das an Philemon schreibt, wusste Philemon ganz genau, was Paulus damit meint. Paulus schließt diesen Brief ab mit den Worten, Vers 21, im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam, lieber Philemon. Kann man diese Aussage heute zu dir und zu mir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Kinder, lieber Besucher? Vielleicht lebst du, vielleicht leben wir schon lange im Streit mit anderen Menschen. Leben wir Vergebung praktisch aus? Sind wir Gottes Wort an dieser Stelle gehorsam? Vielleicht hat ein Bruder oder eine Schwester, ein Jugendlicher, ein Teenie aus deiner Gemeinde dich angefahren. Vielleicht gab es ein Fehlverhalten. Vielleicht war es für dich persönlich keine einfache Sache, der du dich da stellen musstest. Und du kannst es nicht einfach abhaken. Sind wir Gottes Wort gehorsam und können wir einander vergeben? Vielleicht hat sich jemand aus deiner Familie, aus deiner Verwandtschaft, vielleicht dein Ehepartner versündigt an dir. Sind wir bereit, ihm zu vergeben? Wisst ihr, Worte können so viel anrichten und Taten können noch viel, viel mehr kaputt machen. Wisst ihr, aber dieser Brief zeigt, wenn wir genauer hinschauen und vielleicht ihn ein zweites Mal lesen, zeigt dieser Brief noch was auf. Dieser Brief zeigt auf, dass Paulus hier als Vermittler auftritt. Er tritt hier als Vermittler auf für Onesimus. Eine Person, die beide Seiten kennt. Eine Person, die verhandeln kann. Eine Person, die helfen kann, das Problem zu beseitigen. Und das tut er, indem er stellvertretend hier für Onesimus diesen Brief verfasst. Es ist sehr weise in solchen Situationen, wenn die Fronten verhärtet sind, es ist sehr weise in solchen Situationen, sich Hilfe zu holen, jemanden dazuzunehmen, der vermitteln kann. Wir wissen nicht, was mit den beiden passiert wäre, mit Philemon und Onesimus, wenn Paulus diesen Brief nicht geschrieben hätte. Und somit soll dieser Brief von Paulus an Philemon uns helfen und es soll eine Anleitung für uns sein, wenn es darum geht, Vergebung praktisch auszuleben und ganz besonders dann, wenn sie uns herausfordert. Vielleicht sitzt du hier, ich kenne die meisten Leute nicht, vielleicht sitzt du heute hier und bist noch kein Kind Gottes. Und vielleicht findest du dich wie Onesimus an dieser Stelle wieder. Vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation. Vielleicht fühlt sich dein Leben genauso an wie das Leben von Onesimus. Und du hast viele Fehler gemacht. Du hast Schuld auf dich kommen lassen. Und du möchtest sie loswerden. Und am liebsten würdest du weglaufen, weit weg. Du brauchst einen Vermittler. Du brauchst einen, der dir hilft, dein Leben in Ordnung zu bringen. Wisst ihr, und da gibt es auch einen Brief, und das ist die Bibel. Das ist der Brief an dich. Das ist die Nachricht, das ist die persönliche Botschaft, die an dich adressiert ist. Das ist ein Brief von Gott. Und weißt du, was drin steht? Ein Bibelvers, den wahrscheinlich die meisten Kinder schon in der Kinderstunde lernen. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel zeigt dir, der Brief Gottes an dich, Jesus hat bezahlt. Jesus hat deine Schuld beglichen. Und jeder von uns, jeder, der hier heute sitzt, jeder, der heute zuschaut, wir werden eines Tages vor Gott stehen und wir werden für unser Leben verantworten. Und wenn du wie Onesimus Kind Gottes geworden bist, wenn du wie Onesimus diese Gnade in deinem Leben erlebt hast, wenn Jesus in dein Herz gekommen ist, dann wird Jesus Christus vor Gott als dein Vermittler eintreten und sagen, Vater, für ihn habe ich bezahlt. Es ist die wunderbare Gnade Gottes, ihr Lieben, die viele Menschen wahrscheinlich in diesem Raum schon angenommen haben, vielleicht auch aus eurem persönlichen Umfeld. Und keiner muss nach Hause gehen mit seiner Schuld und mit seiner Sünde alleine bleiben, weil Jesus Christ selbst da ist. Für deine und für meine Fehlverhalten hat er sich ans Kreuz begeben und hat mit seinem Blut bezahlt. Und nur er, Jesus Christus, kann neues Leben schenken. Wisst ihr, das durfte Paulus erleben. Das durfte Philemon erleben. Das durfte Onesimus erleben. Das durften viele hier in diesem Raum schon erleben. Das durfte der Junge, Brent Dean, von dem ich eingangs erzählt habe, das muss auch er erlebt haben, sonst wäre er nicht in der Lage zu vergeben. Aber das darf jeder erleben. Wir wissen nicht, wie Philemon mit dieser Nachricht und der Begegnung mit Onesimus umgegangen ist. Und ich weiß auch nicht, wenn ich heute nach Hause fahre, wie ihr damit umgeht. Wenn es heißt, Vergebung praktisch zu leben. Ja, gerade dann, wenn es uns herausfordert. Und ich weiß auch nicht, wie du persönlich damit umgehst, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Aber lass die Nachricht nicht einfach an dir vorbeiziehen. Hier sind vertrauensvolle Menschen, die dir helfen wollen, die dir deine Fragen beantworten wollen. Was ich weiß, ist, dass Gottes Wort Menschenherzen verändert, dass Gottes Wort Menschenherzen bewegt, dass sie dazu in der Lage sein können, so zu vergeben. Und das wünsche ich uns im Nachdenken darüber, dass Gottes Wort selbst zu uns reden möchte und dass er uns verändert. Gott die Ehre dafür und Gott segne euch. Amen.